in Tritt kommen. Das war vielleicht die große Überschrift und Forderung, die über dieser Länderspielpause stand. Und während das symbolisch auf dem Frankfurter Rasen nicht immer klappte, zeigte sich die DFB-Elf im Gesamten doch eher standfest. Wir reden drüber und mit wir meine ich natürlich mich und vor allem Tobias Escher, der hier Toni Kroos-like von die taktischen Zügel in der Hand hält und halten wird. Damit erstmal, schöne Grüße an dich.
Ja, schöne Grüße zurück.
Ja, Tobias, ich freue mich sehr, dass wir über die Nationalmannschaft reden können und es ist eine Länderspielpause, das heißt keine Vereine spielen. Du bist natürlich jemand, der sich da als Experte vor allem die Vereine anschaut und guckt, wie es so von Woche zu Woche ist, welche Veränderungen gibt es im Liga, in diesen Teams untereinander. Das ist jetzt Nationalmannschaft. Ist das für dich einfach ein anderes Thema? Muss man sich so ein bisschen den Blick anders werfen oder wie verfolgst du das dann? Freust du dich ja vielleicht besonders drauf?
Ja, ich bin tatsächlich großer Freund des Nationalmannschaftsfußballs. Klar, ich komme über den Bereich Taktik. Das ist das, wofür man mich kennt und weswegen die meisten mir halt zuhören. Aber es ist ja nicht so, dass ich komplett nur auf dieses Thema beschränkt bin. Ich habe ein großes Wissen auch, was Weltmeisterschaften angeht, einfach weil ich mich dafür, seit ich ein Kind bin, interessiere. Also das ist so meine Schwäche, meine Schwachstelle, auch wenn klar der Fußball in der Champions League jetzt, den wir im Viertelfinale genießen dürfen, wahrscheinlich noch drei Nummern spannender ist und auch taktisch und technisch hochwertiger. Aber ich habe eine Schwäche für Nationalmannschaftsfußball.
Wie groß deine Schwäche für den aktuellen ist, dazu kommen wir gleich mal. Wir haben jetzt die Länderspielpause mit zwei wirklich namhaften Gegnern, Frankreich und die Niederlande. In so einer Phase, drei Monate vor der EM, das ist ein namhaftes Programm, aber vielleicht genau das Richtige zu dem Zeitpunkt?
Ja, also ich denke schon. Also ich denke, das war jetzt auch nötig, um so ein bisschen die Stimmung zu bestimmen. Also erstmal als Standortbestimmung, aber auch um die Stimmung festzusetzen. Denn klar hätte man jetzt auch gegen andere Teams testen können, nochmal so Österreich, Ungarn auf diesem Niveau. Das ist dann vielleicht auch näher an dem dran, was wir in der Gruppe erleben werden. Natürlich klar mit Schottland, Schweiz und Ungarn sind jetzt auch nicht sind jetzt alles gute Nationen, aber keine von den Top-Favoriten. Aber ich glaube, dass man so gegen die wirklich starken Nationen getestet hat, auch für die Stimmung. Weil nach so einem Sieg gegen Österreich und gegen Ungarn hätte man gesagt, ja gut, ist ja nur der und der. Aber natürlich nach Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, wenn man die beide gewinnt, kann man sagen, man hat doch jetzt ein besseres Gefühl. Hätte man sie beide verloren, hätte man sagen können, man hat ein schlechtes Gefühl. Also deswegen als Standortbestimmung ganz, ganz wichtig.
Und man geht eben mit einem guten Gefühl raus und vor allem mit einer Mannschaft, die sich wohl fast gefunden scheint. Wir schauen mal aufs Personal, gucken gerade erstmal drauf, wer auch nicht dabei war. Also wir vermissen Mats Hummels, Schlotterbeck und Goretzka fehlten auch jetzt in der Berufung. Wir haben dann eben auf der Seite die mit dabei waren, vielleicht mit die formstärksten deutschen Spieler und gerade auch die, die sich Nagelsmann dann schon seit einigen Wochen und Monaten rausgepickt hat. Was war so deine erste Reaktion oder deine Gedanken zu eben der Berufung und vielleicht auch zu den Namen, die dann da fehlen?
Ja, ich denke, das war ein Kader, wo man sagen muss, Nagelsmann ist keine Kompromisse mehr eingegangen. Also er hat nicht mehr auf Namen geachtet, nicht mehr auf vergangene Verdienste geachtet, sondern nur, wer ist aktuell in Form und wer passt zu meiner Idee? Also es war ein extrem kompromissloser Kader, wie man ihn schon seit längerer Zeit nicht mehr an der Nationalmannschaft erlebt hat. Und natürlich in dem Sinne auch ein riskanter Kader. Oh. Jetzt klingelt bei mir im Hintergrund die Tür, sorry.
Nicht schlimm.
Ja, der Kader von Nagelsmann war eine Ansage, das muss man genauso sagen, weil er keine Rücksicht mehr genommen hat auf vergangene Leistungen. Er hat keine Rücksicht genommen auf Narben, sondern wirklich gesagt, ich will die Spieler haben, die zu meiner Spielidee passen und die zugleich aktuell die beste Form haben, also die aktuell das größte Leistungsversprechen bringen. Und da hat er natürlich, wie du gesagt hast, Leon Goretzka beispielsweise zu Hause gelassen, die Spieler des BVB zu Hause gelassen. Das war ja auch durchaus ein Risiko, das eingegangen ist. Und da kann man auch jetzt nicht mehr irgendwie sagen, er hat doch Altlasten rumzuschleppen oder sowas. Und das war wirklich der Nagelsmann-Kader, wie Nagelsmann ihn wollte.
Das haben sich auch viele Fans für die wirklich letzten Jahre gewünscht. Vielleicht blicken wir mal auf andere Nationen. Ich kann mich da an Italien erinnern, zur EM. Da hat man eben wirklich Namen dabei gehabt, die kannte man vielleicht auch nicht, wenn man die Mannschaft komplett kannte, aber das waren sicherlich die Spieler, die wirklich mit am besten in Form waren und gepasst haben. Also einfach auch ein Trend, der sich so gerade bei europäischen Mannschaften durchsetzt, dass du die Spieler mitnehmen musst, die gerade dann auch in der heimischen Liga so gut funktionieren.
Ja, auf jeden Fall, weil du ja als Trainer in der Nationalmannschaft auch nicht so viel Einfluss hast. Und weil das Spiel ja auch so schnell und so gnadenlos geworden ist, selbst auf diesem Nationalmannschaftsniveau, dass du so mit so 2-3% weniger, mit 2-3% Leistungsabfall da auffällst, und zwar im negativen Sinne. Und einerseits, ja, es ist sehr wichtig, halt die formstärksten Spieler zu haben, aber andererseits natürlich auch eine gewisse Eingespieltheit mitzubringen. Das hat ja auch Italien ausgezeichnet. Die hatten bei der letzten EM ein sehr, sehr klares System, das sie wirklich vom ersten Spiel dann einigermaßen durchgezogen haben. Nur im dritten Gruppenspiel haben sie ein bisschen dann geschont. Aber grundsätzlich hatten die eine sehr klare Spielidee. Und ich glaube, das ist auch das, was Nagelsmann anstrebt. Deswegen er jetzt auch in beiden Spielen gesagt hat, gegen Frankreich, Niederlande, keine Personalwechsel, nach dem Niederlande-Spiel noch einmal ganz klar gesagt hat, es wird keine großen Personalwechsel mehr geben, sondern diese Mischung aus Formstärke und Eingespieltheit aber auch, also Spielern die Chance geben, sich einzuspielen.
Zum Stichwort Ausgewogenheit vielleicht ein paar Worte. Gefällt dir das? Ist das vor allem breit genug? Also vorne wie hinten, haben wir da die Qualität, die es eben brauchte, gerade auch im Vergleich zu den letzten Länderspielpausen?
Ja, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der deutsche Kader eine gewisse Unwucht hat, dass wir sehr viele spielstarke Spieler im Kader haben, dass wir vielleicht auf den Außen so ein bisschen die defensive Qualität vermissen, sowohl Außenverteidiger als auch die Reihe davor, dass wir auch auf der Stürmerposition viele mittlerweile gute Optionen haben, aber auch nicht diese 1A-Option, wie zum Beispiel in England mit einem Harry Kane. Auch das ist kein Geheimnis. Und das hat jetzt versucht, Nagelsmann auch so ein bisschen zu kaschieren mit seiner Taktik, aber ja, da kannst du halt nicht zaubern. Aber trotzdem, hier hat auch dieser Lehrgang gewisse positive Aspekte mitgebracht.
Toni Kroos war auch ein Name, der vorher viel besprochen, diskutiert war. Ich glaube, mich zu erinnern, du bist ein Fan von ihm, ne? Auch seine Spielweise und wie er ein Team leiten kann.
Ja, natürlich. Also ich glaube, es gibt wenige in Deutschland, die kein Fan sind. Und man würde sich ja komplett in seinem Fußballwissen unglaubwürdig machen, wenn man jetzt sagen würde, der fünffache Champions-League-Sieger, der taugt nichts. Das ist ja völliger Unsinn. Ich war immer auch bei der Nationalmannschaft, also jetzt rein auf die Nationalmannschaft bezogen, eher auf der kritischen Seite, weil ich da immer das Gefühl hatte, das hat nicht 100% immer gematcht. Er hat häufig das gemacht, was er im Verein gemacht hat. Aber das hat dann bei der Nationalmannschaft nicht so gut funktioniert. Also dieses aus dem Tiefen heraus, langsamer Aufbau, nach halb links fallen. Und da war ich sehr gespannt vor dem Spiel, wie Nagelsmann dieses Thema angeht und ob das dann besser passt, als es zum Beispiel bei der WM 2018 gepasst hat.
Gucken wir jetzt nochmal auf eine spezifische Position, bevor wir dann weitergehen im Tor, nämlich wo jetzt quasi schon quasi Klarheit herrscht mit Manuel Neuer, der von Nagelsmann das Go bekommen hat für die Europameisterschaft, jetzt aber gefehlt hat bei den beiden Spielen. Ter Stegen muss sich natürlich ärgern, dass es einfach wieder nicht ganz reichen wird. Aber findest du die Entscheidung nachvollziehbar und kann Neuer dann, wenn es darauf ankommt, ja diese Prozentpunkte mehr mitbringen?
Ja, ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Also es ist zunächst mal eine Entscheidung zwischen zwei Top-Torhütern. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier eine Entscheidung haben, die über Wohl und Weh entscheidet, glaube ich. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn Ter Stegen mal die Chance bekommt, weil er wirklich bei Barca jetzt seit Jahren auf einem extrem konstant hohen Niveau arbeitet. Auch im Spielaufbau momentan so der Mutigere ist, der da auch was wagt. Aber ich glaube, mit Neuer verlierst du da auch nicht viel. Und Neuer hat noch so ein paar lange Bälle und noch ein paar mehr Erfahrungspunkte in seiner Tasche, die diese Entscheidung auch verständlich machen.
Und ja, jetzt natürlich zum ganz interessanten Teil, vielleicht auch eben zum Prunkstück dieser Mannschaft, diesem Mittelfeld dann hin zur Offensive. Und da ist mir natürlich auch eingefallen, jetzt sind 4 Stuttgarter dabei, auch natürlich Leverkusener vertreten. Wenn jetzt Julian Nagelsmann diesen Luxus hat, bei diesen Bundesligisten, die wirklich so gut es machen in dieser Saison und das alles mitbringen, dass er da natürlich auch von profitieren kann, wenn die diese Idee mitbringen und dass du das noch kombinieren kannst. Also kann er sich dann auch Inspiration erhoffen, dadurch, dass er eben einen Führich dabei hat, einen Mittelstädt, einen Würz sowieso, dass er dann nochmal diese Komponenten mehr dazu bekommt?
Ja, also auf jeden Fall. Du hast ja eine Wachablösung auch ein bisschen im deutschen Fußball jetzt gehabt. Also auf der einen Seite Bayern, die hinter Leverkusen hinterher hecheln. Auf der anderen Seite auch Dortmund, die hinter Stuttgart liegen und da auch sich anstrengen müssen, überhaupt mit Leipzig mitzuhalten. Also klar, wenn du sagst, du willst jetzt die besten Mannschaften mitnehmen, ist das schon richtig. Das Zweite, was, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass Stuttgart und Leverkusen nicht die gleiche Spielidee verfolgen, aber doch gewisse Gemeinsamkeiten haben. Sowohl Risiko im Aufbauspiel, Dominanz, immer wieder ins Zentrum reinspielen, immer wieder versuchen, den Gegner zu kitzeln auch viele kleine, kurze Pässe. Die Spieler haben eine ähnliche Idee, deswegen kannst du sie auch gut miteinander mischen. Und auch Bayern ist von der Idee her nicht ganz so weit weg. Und Dortmund wiederum hat noch eine etwas andere Idee. Das hat ja jetzt Terzic auch nochmal im Kicker-Interview da klar gemacht. Am liebsten möchte er über die gegnerische Formation durchspielen und wenn das nicht geht, außenrum. Aber Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart, die wollen durchspielen, die wollen immer durchspielen. Und das möchte jetzt Nagelsmann, glaube ich, auch in die Nationalmannschaft bringen mit diesen ganzen Kickern.
Und das hat er dann auch schon deutlich gemacht mit der Startaufstellung. Wenn wir jetzt alleine mal auf dieses Team schauen, ich glaube, die Viererkette, das gestaltet sich dann gut, wie sich die Aufgaben verteilen. Aber wo siehst du in dieser Mannschaft die Fixpunkte? Gibt es sie vielleicht gar nicht so sehr, weil das wirklich so gut ineinander geht? Oder muss man eben wirklich sagen, um diese Spieler wird dieses System herum aufgebaut und die anderen passen einfach so gut da rein, dass du es eben dann so gestalten kannst?
Ja, ich glaube, der eine Name, der da fällt, ist Toni Kroos, weil halt diese Rolle von Toni Kroos jetzt doch nochmal prominenter ist und deswegen auch besser funktioniert, als ich das gerade kritisiert habe in der Vergangenheit. Toni Kroos ist der entscheidende Mann im Spielaufbau. Wenn er sich nach halb links fallen lässt, dann gruppiert sich die ganze Mannschaft so, dass das Sinn ergibt. Wenn er sich ins Zentrum fallen lässt, dann schiebt dann Rüdiger nach links raus oder Tah schiebt nach links raus, Rüdiger nach rechts raus. Die gruppieren sich alle um ihn herum. Also ich glaube, er ist da schon der Schlüsselspieler in der ersten Aufbaulinie und das haben auch alle akzeptiert, die da hinten spielen. Ich glaube, das ist der eine wichtige Schlüsselpunkt und der zweite ist Flo Wirtz aktuell. Weil auch da natürlich so ein bisschen diese Florian Wirtz, Jamal Musiala Debatte, zwei Spieler, die dribblingstark sind, spielintelligent, auch tolle Pässe spielen können, aber die beide grundsätzlich am liebsten im linken Halbraum spielen. Also auch beide dieselbe Position bekleiden. Und da war sehr auffällig, fand ich, dass Wirtz jetzt auf links Halbraum spielen durfte und Musiala musste auf rechts weichen. Musiala hat sich nicht so viel fallen lassen, sondern eher Tempo Richtung Tor gebracht. Wirtz wird viel präsenter am Spielaufbau. Ich glaube da auch, und das war es auch nur so eine halbe Grundsatzentscheidung, dass Wirtz halt da im Übergang von erstes Drittel Kroos zu zweiten Drittel dann der entscheidende Spieler sein wird. Und der dritte Name ist sicherlich Kai Havertz, so seltsam das klingen mag, weil Kai Havertz vorne, dass er vorgezogen wurde gegenüber Füllkrug und Undav, ist natürlich auch eine Ansage, weil er natürlich nochmal ein bisschen spielstärker ist, auch Tempo mitbringt, auch er kann sich sowohl in die Kombination einbeziehen, als auch Tempo nach vorne machen, ins letzte Drittel reinstoßen. Ich glaube, das ist dann der Mann fürs letzte Drittel. Also im ersten Drittel Toni Kroos, dann im zweiten Drittel Florian Wirtz und im dritten Drittel Kai Havertz sind für mich die Schlüsselnamen.
Und was ich eben hier so interessant finde, ist, dass sich ja Nagelsmann offensichtlich ganz doll nicht nur mit den Ideen beschäftigt hat, die er eben mitbringt, sondern auch mit Problemlösungen. So, wir haben bei der WM-Gruppenphase starke Mannschaft, aber wir sehen, hier gibt's nicht diesen einen Kandidaten, den du in die Mannschaft stellen kannst, der die Tore schießt. Ja, wir hatten Chancen, Musiala, erinnern wir uns auch dran. Dann hast du bei den Tests gegen Mexiko und die USA irgendwie die Frage, wie können wir Wirtz und Musiala zusammen hinbekommen? Und allein, dass Nagelsmann jetzt, sag ich mal, relativ schnell und überzeugend geschafft hat, diese drei Komponenten so gut zu verbinden, aus Torgefahr und beide dann drauf haben, dass sie sich halbwegs wohlfühlen, das ist, glaube ich, schon mal ein so großer Fortschritt, den man vielleicht so gar nicht hätte erwarten können.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass das jetzt so schnell geht und man dann so schnell in ein passendes System, auch für alle Spieler, die da sind. Also ein Havertz gut eingebunden nach diesen Tests als Linksverteidiger, die ja Nagelsmann verteidigt hat, wo ich aber auch sehr kritisch war und fand, dass das nicht gut geklappt hat. Kimmich auch jetzt auf rechts wieder gut eingebunden, war ja auch eine lange Frage, nimmt er das an? Das sah ja auch in den letzten Länderspielen nicht so gut aus. Also da ist schon extrem viel gut gegangen. Und ich glaube, diese Mischung ist auch sehr gut, dieses gesamte Positionsspiel, wie es jetzt ist, halt mit viel durchs Zentrum, Wirtz, Musiala ziehen dann ins Zentrum, immer wieder dieses Fallen lassen, immer wieder kurze Kombinationen, diese Passstärke da drin. Ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit positiv passiert.
Und die Testspiele sprechen natürlich für sich. Wir gehen jetzt nicht die beiden Duelle im Detail durch, wollen eher natürlich schauen, was da die Wirkung waren und unsere Eindrücke. Im ersten Test haben wir gleich mal sagen können, ja, 8 Sekunden und wir sind quasi vollends überzeugt, Wirtz mit einem wunderbaren Tor gegen Frankreich überrascht. Das war, glaube ich, das Beste, was Nagelsmann hätte passieren können, dass du diesen Moment gleich mitnimmst, diese Mannschaft so ein Selbstvertrauen mit ein so einer Aktion bekommt, was wir sich auch so ein bisschen vorgenommen haben, haben wir ja gehört, und du merkst, dieser Rückenwind über das ganze Spiel, auch da kann man Mbappé sich durchdribbeln, aber du hast endlich wieder so einen Gemeinschaftsgedanken auch in dem Team, dass du siehst, es geht was und nicht so wie die vielen Spiele vorher, du eigentlich immer nur hinterher rennst.
Also ja, auf jeden Fall. Also du hast gemerkt, auch diese Lust auf diese Spiele, also diese Lust, etwas beweisen zu wollen. Das war kein Angsthasenfußball. Du hast gemerkt, dass alle Spieler an einem Strang gezogen haben. Also wirklich, das beste Beispiel kann ich immer wieder nur bringen, diese große Rolle, der immer, wenn er sich verschoben hat, haben die anderen Spieler mitgeschoben, haben mitgemacht. Die gesamte Ausstrahlung auf dem Feld war eine andere, was halt auch in der guten Raumaufteilung lag und glaube ich auch an der Rollenverteilung. Also das ist ja das Lieblingswort von Nagelsmann jetzt, Rollen, Rollen, Rollen. Und er hat jetzt nochmal gezeigt, welcher Spieler welche Rolle nimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Spieler diese Rollen auch annehmen und dass sie auch da kein Neid oder Missgunst herrscht. Also das war schon in der Hinsicht sehr, sehr ordentlich.
Welche Rolle würdest du denn selbst, um wie du das jetzt auch gesehen hast, Ilkay Gündoğan zusprechen, der ja immer mal als so DFB-Sorgenkind tituliert ist, der kaum zurechtfindet in der Nationalmannschaft, obwohl das ja bei City so überragend macht. Jetzt einfach mit den zwei Spielern hinter sich eine ganz andere Idee, die er mit ins Spiel bringen kann und dann eben auch Umsetzung und Effektivität?
Ja, er hat eine ganz andere Rolle natürlich jetzt auch. Er spielt als Zehner, neben sich dann in den Halbräumen sind dann Musiala, Wirtz. Häufig ist er dann auch derjenige, der auffüllen muss, wenn zum Beispiel ein Wirtz sich zurückfallen lässt. Muss dann ein bisschen mannschaftsdienlicher spielen, was als Kapitän jetzt erstmal seltsam klingen mag. Er hat das aber mannschaftsdienlich gelöst. Ich finde auch, gegen den Ball übernimmt er sehr, sehr viele Aufgaben als Zehner, als jemand, der das Pressing anleitet. Das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Trotzdem sahen die Auftritte jetzt nicht immer gut aus. Also gerade wenn er am Ball war, was ja eigentlich seine Stärke sein sollte, hat er ein paar unschöne Szenen, ein paar mehr Fehlpässe als seine Kollegen. Er fiel dann schon so ein bisschen ab. Und das ist natürlich allein durch seinen Status Kapitän auch so ein bisschen kritisch. Andererseits, er war auch bei City Kapitän und saß da auch häufig auf der Bank. Also muss ja nicht gesagt sein, dass er jetzt jedes Spiel über 90 Minuten durchmacht. Und Nagelsmann hat jetzt auch noch nach den Spielen nochmal betont, dass er eben eine gewisse Müdigkeit auch verspürt, weil er jetzt bei Barca deutlich mehr spielen muss als die letzten Jahre bei City. Und das merkt man ihm doch deutlich an. Und jetzt hat er ja auch nicht beide Spiele durchgemacht.
Bei City und Barca hat er natürlich zumindest auch die Qualitäten erlernt. Und ja, die muss er da gestalten, die es jetzt eben auch im DFB-Team umzusetzen gilt. Wir haben uns vor allem, glaube ich, von diesen Kurzpässen und diesem Kombinationsspiel begeistern lassen, können wir vielleicht so festhalten. Wenn du es jetzt mal runterbrechen müsstest, was ist da aktuell der Plan? Wie geht die deutsche Mannschaft in ein Spiel? Und wie schaffen sie jetzt es eben auch so gut zu Chancen zu kommen und es vor allem, wo ja immer der Fokus drauf liegen sollte, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen, an den Ball zu kommen?
Ja, ich glaube halt, es geht über die Raumaufteilung sehr stark. Ich habe ja gerade schon beschrieben, dieses Rückfallen von Kroos zwischen die beiden Innenverteidiger. Da hat man drei Mann in der ersten Linie und Andrich postiert sich davor. Also hier schon im Aufbau so eine Art Raute. Und wenn man sich das dann anguckt, auf dem ganzen Feld entstehen so Rauten mit Gündoğan, mit Andrich, Wirtz, Musiala, Gündoğan entsteht eine Raute, auf den Flügeln auch. Also da sehr hohe Präsenz im Zentrum, aber auch eine sehr gute Raumaufteilung, um eben zu passen, aber auch um nach Ballverlusten im Gegenpressing sofort nachzusetzen. Also ich glaube, dieses kurze, flache Passspiel kombiniert mit einem wuchtigen Gegenpressing soll für die gewisse Dominanz sorgen, dass diese Mannschaft auch relativ viel Ballbesitz hat, weil das ist ja auch dann die Kehrtseite. Die Mannschaft fühlt sich, wenn sie den Ball spielen kann, wenn sie kurz flach spielen kann, wenn Wirtz ins 1 gegen 1 gehen kann, wenn Musiala Tempo aufnehmen kann, das sind die Szenen, die diese Mannschaft haben will. Und nicht, dass der Gegner den Ball hat und sie hinterherlaufen müssen. Das ist nicht ihre Kernkompetenz. Und entsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass wir uns bei der Europameisterschaft gerade in der Gruppenphase gegen drei Gegner, die eher als Außenseiter gegen die DFB-Elf antreten, dass wir uns da auf eine hohe Ballbesitzzahl bei Deutschland einstellen dürfen.
Die gab es ja jetzt in den beiden Spielen auch schon gegen Frankreich an den 60% gekratzt. Was ist denn so beim Stichwort Breite oder, sage ich mal, Orientierung auf dem Feld zu sagen? Weil ich würde mal sagen, mit den 8 Spielern, die sich am Offensivspiel beteiligen, das sind ja eigentlich alles auf dem Papier Spieler, die sich dann gerne mal Richtung Zentrum orientieren. Vielleicht Mittelstädt noch am ehesten als Flankenläufer. Aber natürlich Wirtz, Musiala, die wollen den Ball dann irgendwie ins Zentrum bringen. Du machst es also eng, kann man das so sagen, aber du musst dann eben genau diese Stärke nutzen, dass sich alle so gerne im Zentrum sehen und das dann variabel machen?
Genau, ja, also du musst das schon nutzen dann. Klar, es gibt auch ein bisschen Breite im Spiel. Du hast ja gerade erwähnt, Mittelstädt und auf der anderen Seite Kimmich. Die ziehen eher selten ins Zentrum. Interessanterweise Mittelstädt jetzt in beiden Spielen noch öfter als Kimmich. Mhm. Das gab es dann auch ab und zu als Variante, wenn dann eben Musiala und Wirtz mal auf Außen gezogen sind. Aber grundsätzlich, ja, Breite ist nur wird nur in Extremfällen genutzt. Ist natürlich auch schwierig, weil die Breite zu nutzen. Wir haben in der Breite aktuell, dadurch, dass Sané gefehlt hat, kein 1 gegen 1 Spiel. Spieler keinen dezidierten, also der wirklich mal den du freispielen und der dann ein, zwei Gegner vernaschen kann. Und Flanken bringen auch nicht viel. Also Mittelstädt hat ja ein paar Mal geflankt, aber das ist natürlich komplett witzlos, wenn da vorne nur Kai Havertz im Strafraum steht. Also dementsprechend, das könnte noch so eine Achillesferse sein, dass die Flügel nicht gut genutzt werden. Da könnte man aber natürlich auch innerhalb des Kaders noch ein bisschen Abhilfe schaffen. Hat man ja auch schon während der Spiele gemacht mit Führich, der deutlich weiter außen gespielt hat und dann eben genau diese Facetten reingebracht hat in das Spiel.
Der Fokus soll eben ganz doll auf dem Kurzpass liegen. Dribblings waren immer mal dabei, aber man bekommt natürlich das Gefühl, die sollen eher angewendet werden, wenn sie wirklich erfolgsversprechend sind, präzise sind und die Gefahr, den Ball zu verlieren, dann relativ niedrig ist. Wir hatten das, oder fand ich sehr interessant, vor dem Spiel hatte Koeman dann, also niederländische Trainer, das über Xavi geäußert, dass es dem Spiel natürlich nicht hilft, wenn du den Ball verlierst, gerade bei solchen Dribblings. Und man kann natürlich die Idee haben, dass es auch beim deutschen Spiel entscheidend ist, den Ball nicht zu verlieren. Und solange du den nicht verlierst, wird es punktuell immer gefährlicher im eigenen Offensivspiel.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen anhand dieser hohen Zentrumslastigkeit, geschuldet, weil du natürlich, wenn du da ins Dribbling gehst, Ball verlierst, ist das eine potenziell gefährliche Szene. Wohingegen, wenn du den Steckpass versuchst und der bleibt dann zwischen Innen- und Außenverteidiger hängen, muss der Gegner erstmal hinten rausspielen, ist der Gegner weiter vom Tor weg. Das ist nicht ganz so riskant. Das ist nicht ganz so der riskante Ballverlust und du kommst dann auch besser ins Gegenpressing rein, im Zweifelsfall. Also das ist schon verständlich, wobei natürlich auch die Deutschen das immer wieder versucht haben. Also Wirtz hat gerade ja immer wieder im 1 gegen 1 da versucht, sich durchzusetzen. Und das ist ja gar nicht so, dass sie das gar nicht versuchen. Da ist schon eine gewisse Risikofreudigkeit auch vorhanden. Aber du darfst natürlich da nicht ständig den Ball verlieren. Haben wir ja gesehen in die Niederlande, als wir da sehr schnell diesen Gegentreffer kassiert haben, dass da schon ein bisschen weniger Risiko gewünscht ist, auch als auf Vereinsebene.
Da vielleicht die deutsche Mannschaft auch nicht mit dem größten Tempo besticht, hatten wir gerade ja schon, das fehlen die 1-gegen-1-Spieler auf den Flügeln. Haben andere europäische Teams, die sind da deutlich weiter. Aber du brauchst vielleicht im modernen Fußball in diesem Sinne dann nicht das ganz große Tempo, vielleicht wenn es auch in der Rückwärtsbewegung geht, dass du eher besser absicherst. Oder meinst du, so ein bisschen mehr Geschwindigkeit, Dynamik sollte man schon nochmal reinbringen?
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es dann bei der EM ist, weil natürlich Nagelsmann zwar gesagt hat, das ist grundsätzlich die erste Elf, aber dann gibt es ja zum Beispiel noch einen Leroy Sané, der sicherlich mitkommen wird, mitfahren wird, auch eine Rolle beanspruchen wird. Du hast mit Führich auch noch auf der anderen Seite jemanden, sodass du halt auch mit einer Flügelzange im Zweifelsfall spielen kannst, wenn der Gegner sich sehr tief reinzieht, wenn du eben dieses klassische Positionsspiel machen musst. Wenn wir von einer Seite zur anderen spielen. Das wird gegen Schottland sicherlich in einigen Momenten der Fall sein, die mit ihrem sehr, sehr zentrumsstarken 5-4-1, McTominay da im Zentrum, da kommst du nicht so leicht durch. Und auch Ungarn ist da sehr, sehr stark besetzt. Da kann es sein, dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr Dribbling-Gefahr auch über die Außen sehen, was das System aber grundsätzlich auch hergibt. Also du kannst ja grundsätzlich auch sagen, du besetzt dann die Räume anders, einen Kimmich eher ins Zentrum ziehen lassen und einen Sané auf Außen stellen dann. Es geht ja auch, dass du das hinbekommst innerhalb des Systems, ohne jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen zu müssen.
Jetzt erstmal vielleicht noch letzte Frage in diesem taktischen Sinne, bevor wir da mal ein bisschen rausgehen. Aber es ist einfach so interessant und wir wollen natürlich entschlüsseln, wie das Spielsystem sich gestaltet. Aber würdest du denn sagen, Ballbesitz, viel Ballbesitz kann man gut haben, das haben auch andere Mannschaften, hatte auch Deutschland in den vergangenen Jahren. Aber würdest du sagen, der ist gerade sehr effizient genutzt? Kann man den noch effektiver irgendwie ausnutzen? Aber es ist ja schon so, dass du immer wieder die Gefahr siehst und man das Gefühl hat, aus diesem Ballbesitz, den sie haben, das fühlt sich gar nicht so lange an, sondern es passiert halt einfach schnell was.
Ja, ich glaube, die Gefahr ist natürlich gegen Gegner, die noch weniger mitspielen, als das Frankreich und die Niederlande tun. Frankreich hat halt Mbappé vorne geparkt, die Niederlande haben sehr mannorientiert gespielt, da gab es dann auch immer wieder Räume. Die gibt es vielleicht gegen Schottland und Ungarn nicht. Da kann das, wenn das dann jede Minute, die es nicht funktioniert, wird dann auch, da krattert dann der Kopf irgendwann und das, dann wirst du irgendwann entweder suboptimale Lösung wählen oder wirklich in dieses Klischee verfallen, von links nach rechts, aber ohne irgendwie mit Risiko zu spielen. Die Balance ist da, glaube ich, entscheidend. Und ich glaube aber, was wichtig war, dieser frühe Treffer gegen Frankreich, dann dieser frühe Ausgleich gegen die Niederlande, dass es halt nie in die Köpfe gegangen ist, sondern dass sie halt immer wieder weiter mit Lust und Laune nach vorne spielen konnten. Und du kannst dich ja mit sowas auch richtig in den Rausch spielen. Ich meine, schau dir den VfB Stuttgart an. Das ist nicht komplett anders als das, was der VfB Stuttgart spielt diese Saison. Klar, in der Systematik ist da noch vieles im Detail anders, aber von der Grundidee her ist da auch sehr vieles ähnlich. Du kannst dich damit in den totalen Rausch spielen auch.
Ja. Schauen wir mal auf den nächsten Spieler, wo wir dann auch in die Richtung kommen, wo wir natürlich auch reden müssen. Als defensiver Pate ist dann Robert Andrich im Zentrum. Natürlich einer der Spieler, der jetzt nicht unbedingt ballverliebt ist und der auch mal reinhaut. Ein Spieler auch, wo wir vor 3-4 Monaten nicht denken konnten, dass er zur EM mitfahren wird als womöglicher Stammspieler, weil er eben auch bei Leverkusen einen sehr schweren Stand hat. Aber er ist genau dieser Spieler im Mittelfeld, der dann diese Arbeit macht und einem Kroos, einem Gündogan genau diese Sicherheit nach vorne gibt. Also wie viel Bedeutung, aber wie viel Gutes kommt jetzt mit Andrich auch für dieses Mittelfeld mit?
Er bringt halt das Beste aus beiden Welten mit, wenn du so willst, weil er ja auch ballsicher ist, das ja auch bei Leverkusen die Saison noch lernen musste. Klar, nicht auch ganz auf dem Niveau, auch in der Entscheidungsfindung, wie das ein Kroos ist. Ist ja auch fast keiner auf der Welt. Aber natürlich auch gegen den Ball die gewisse Aggressivität, eine gewisse Leidensfähigkeit auch. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass da auch die Balance gewahrt ist. Muss man natürlich manchmal gucken, dass nicht Kroos und Andrich dann ein bisschen zu viel wollen. Das gab es auch in manchen Szenen, gerade gegen die Niederlande, wo dann der Raum vor der Abwehr doch relativ groß wurde. Aber grundsätzlich glaube ich schon sehr wichtig, dass du da auch einen Spieler hast, der mit breiter Brust rangeht, der auch kommuniziert. Das ist Andrich, genau dieser Spielertyp.
Und hinter sich hat er dann mit Tah und Rüdiger das Abwehrduo, das dann gesetzt sein wird. Kurze Frage erstmal, für dich das beste Innenverteidiger-Duo, was Deutschland aktuell stellen kann?
Vielleicht nicht vom Potenzial her. Also da gibt es bestimmt mit Schlotterbeck beispielsweise noch, wenn der dich defensiv besser anstellen würde, ein Spieler, der großes Potenzial hat. Süle hat ja auch ein riesengroßes Potenzial eigentlich. Aber natürlich die beste Mischung aktuell aus Qualität und Form. Also natürlich ist ein Tah, der spielt eine überragende Saison. Ist ja auch aber manchmal so ein Bruder Leichtfuß, wie das so schön heißt, der dann manchmal beim Ball haut, wo es gar nicht nötig ist. Klar, aber Rüdiger ist dann auch der passende Partner, weil Rüdiger sich eher zurückhält. Kein Spieler ist, der so weit vorrückt, sondern auch im Zweifelsfall ein Auge für die Absicherung hat. Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Idee. Und du hast dann mit Koch und Anton zwei Spieler, die dann relativ nahtlos das ersetzen können. Individuell deutlich schwächer als Tah und Rüdiger, aber von der Idee her, also Koch als absichernder Spieler und Anton als dann vielleicht eher etwas mutigeren, herausrückenden Spieler. Insofern finde ich die Mischung da schon ganz ordentlich in der Innenverteidigung.
Und meinst du dann eben auch, dass sie sich perfekt dann an die andere Mannschaft, an den Rest der Mannschaft anpassen können? Eben was, auch was Spielaufbau angeht, was Kommunikation, was Ordnung angeht und man denen wirklich einfach anmerkt, dass sie auf so einem Top-Niveau sind, dass sie da mit dieser ganz großen Dynamik mitgehen können und natürlich auch bei den beiden das viel hängt, dass es nach hinten erstmal nicht so viel anbrennt.
Ja, und gleichzeitig die Demut auch gegenüber einem Kroos dann zu sagen, okay, wir nehmen uns hier zurück, du darfst das hier machen, wir gucken halt, dass wir die Räume so auffüllen, dass das für dich passt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass sie sich dann nicht übermäßig in den Vordergrund spielen wollen. Und gleichzeitig hat man aber auch so kleine Wackler gesehen, das hatten wir auch gerade schon erwähnt, auch bei den langen Bällen, die die Niederländer relativ häufig gespielt haben, das sah nicht immer perfekt aus in der Absicherung, in der Staffelung, also da sind durchaus noch, ist durchaus noch Verbesserungspotenzial, aber das muss man halt auch leider ganz ehrlich sagen mit dieser Nationalmannschaft, wenn die das Turnier gewinnen möchte, dann nur darüber, dass sie viele Tore schießen. Die sind die Qualität auch, die Intensität über 90 Minuten hochhalten, das hat ja jetzt auch gegen Frankreich und Niederlande nicht passiert. In beiden Spielen, 25 bis 45 Minuten, war kaum Intensität da. So. Und das wirst du halt bei einem MM-Turnier, wird das dann vielleicht zu 1, 2, 3 Gegentreffern führen. Aber du musst dann halt die offensive Qualität haben, um das wieder wettzumachen.
Ist dann sicherlich auch ein Risiko, wenn du vorne so viel Druck entfachen möchtest, dass vielleicht auch nicht die Kraft da ist. Wir sagen das und sehen das ja bei Teams wie Leverkusen, auch Stuttgart in Ansätzen, dass sie auch den Gegner müde spielen wollen. Dafür musst du natürlich sehr viel Energie reinbringen. Das ist bei einem EM-Format, wo die Teams auch alles reinwerfen werden, sicherlich nochmal eine Hürde. Und du musst ja auch immer gucken, dass sie dann genug nach hinten aushelfen. Also ein Musiala wird's, das sind natürlich nicht die, die auch auf der Außenbahn komplett hinterherhecheln und dann mal einen überspielten Mittelstädt aushelfen können. Also da schon das Risiko, dass ja, du dieses Ungleichgewicht dann auf die Defensive irgendwie versuchen musst, ein bisschen mehr abzufedern?
Ja, also sicherlich, weil du natürlich auch dir keine Mannschaft schnitzen kannst. Also natürlich, klar, ich kenne auch genug Fans, die sagen, hey, wieso spielen wir denn nicht eine andere Art von Fußball? Wieso sind wir denn nicht mal diejenigen, die sich hinten aufbauen? Aber dafür haben wir weder die Spielertypen noch das Prestige. Also wenn wir jetzt im Spiel gegen Schottland sagen, wir wollen die auskontern, und Schottland auch sagt, ja, wir wollen die auskontern, dann wird das ein sehr langweiliges 0-0. Und am Ende wird sich Schottland als großer Sieger feiern und nicht Deutschland. Also da muss man auch dann ehrlich mit sich selbst sein, was für Spieler man hat und auch was für einen Ansehen man in der Welt hat, dass es halt so einen Stil braucht. Und du brauchst dann eben ein wirklich gutes Ballbesitzsystem, ein wirklich gutes Positionsspiel, ein wirklich gutes Gegenpressing, dass du die Phasen, in denen deine Schwächen zum Vorschein kommen, so selten wie möglich zeigen musst. Das ist das alte Mourinho-Zitat. Es geht darum, im Fußball deine eigenen Stärken einzubringen und die Schwächen vor dem Gegner so gut es geht zu verbergen. Und genau das versucht, glaube ich, Nagelsmann mit diesem Spielsystem.
Und du leitest wirklich perfekt über eben zu meinem nächsten Punkt. Wir hatten es auch, vielleicht kannst du dich erinnern, hier mal drüber gesprochen über die Tugenden, die so der deutsche Fußball auch in der Nationalmannschaft mitbringen kann, mitbringen sollte. Und da hat mir gesagt, ja, es ist natürlich eben nicht so ein Kampfgeist vielleicht oder die defensive Kompaktheit. Aber erkennst du jetzt unter Nagelsmann eben auch über Spiele hinaus, nicht nur in Ansätzen, dass da wieder ein roter Faden drin ist und man ganz klar sehen kann, auf welchen Faktoren der Fokus liegt und was auch immer wieder die Stärke sein wird, mit der du dann auch übers Turnier das lösen musst?
Ja, ich glaube, dass die große Stärke eben einerseits diese Spielstärke ist und dass Nagelsmann, glaube ich, versucht, diese Spielstärke noch mit so einem neuen Selbstbewusstsein zu paaren. Also diese deutsche Form von Kampfgeist, aber in Form eines Spielgeistes, wenn du so möchtest, dass du auch sagst, nach einem 0-1, nach einem 0-2 vielleicht, gibst du nicht deine Linie auf, sondern sagst, mit breiter Brust rausgehst, wir sind Deutschland, wir haben ja den besseren Plan, wir ziehen das jetzt durch. Und daraus dann abgeleitet auch eine Balance, die versucht wird, eben, wir haben ja schon gerade angesprochen, mit Andrich zum Beispiel, mit einem Gündogan auf der 10 mit sehr vielen defensiven Aufgaben, dass man darüber dann versucht, eben die Balance nicht zu stark in dieses Verspielt, nicht zu stark in dieses, wir wollen jeden Gegner auseinander dribbeln, verschieben lässt. Also ich glaube schon, dass da eine klare Spielidee hinter dem steckt, was Nagelsmann macht.
Und natürlich auch eine essentielle Erkenntnis, dass du die Leistungen, auch wenn nicht ganz über 90 Minuten, aber eben übertragen kannst über die Spiele. Damit hat die deutsche Nationalmannschaft ja auch lange gekämpft, dass du eine Konstanz reinbringen kannst. Da bleibt natürlich auch die Frage anzuschließen, wenn du gegen Schottland oder Ungarn spielst, wie gut lässt sich dann das System anpassen? Also was passiert denn wirklich, wenn du auf andere Gegner triffst? Wie einfach lässt sich das übertragen? Oder musst du dann vielleicht zumindest einen Plan B haben, wenn du jetzt 80 Minuten gegen den geparkten Bus spielst?
Ich glaube schon, dass es da einen Plan B gibt. Und das hat man auch schon in diesen beiden Spielen angedeutet gesehen. Du hast grundsätzlich ein Spielsystem, das relativ klar ist, also in seiner Formation, in dem, wo spielt welcher Spieler, welche Räume besetzen wir. Aber du kannst es eben über Personal auffangen. Und da ist, glaube ich, Füllkrug ein wichtiger Name halt, dass der nochmal vorne, wenn der reinkam, in beiden Spielen nochmal was anderes mitgebracht hat. Eine Art von Ball halten, eine Art von in den Strafraum gehen. Führig fand ich dann einen ganz interessanten Aspekt, weil du kannst das, was Führig dann auf links außen gemacht hat, kannst du 1:1 wahrscheinlich übertragen, was Sané auf rechts außen machen würde in solchen Momenten, wenn du ihn dann eben auch in der zweiten Halbzeit reinbringst. Also du hast da schon noch durchaus Optionen, ein bisschen in der Idee zu schrauben. Gleichzeitig kannst du aber auch nicht in so ein Turnier gehen mit 5 verschiedenen Spielideen. Also du kannst nicht halt sagen, wir machen das und das und das, dann machst du nachher nichts Ordentliches. Du brauchst schon wirklich eine ganz klare Spielidee. Das haben wir uns letzten Turniere auch gelehrt. Das war Messi bei Argentinien, wo sie gesagt haben, wir gehen jetzt alles darauf, Messis Turnier zu machen. Das war Italien, die ein sehr, sehr klares Spielsystem hatten. Das kannst du halt durchdeklinieren. Frankreich 2018 sehr pragmatisch, war jetzt auch kein Team, das auf 1000 verschiedene Dinge reagieren konnte, sondern einfach eine ganz klare, feste Elf hat und dann mit 1-2 Kniffen immer an den Gegner angepasst hat. glaube, das ist schon der richtige Weg, den Nagelsmann wählt, weil das eben keine Bundesliga ist. Das ist kein Clubfußball, wo du jede Woche halt Zeit hast, mit den Spielern zu arbeiten, sondern du hast jetzt halt wieder keine Zeit bis Ende Mai, bis du die Spieler wieder siehst, kannst halt höchstens mal ein Video denen rüber schicken. Das ist was ganz, ganz anderes und da muss halt, glaube ich, diese erste Idee deutlich besser sitzen als bei anderen Teams.
Gerade wenn du jetzt aber nochmal andere Nationen ansprichst, ist es denn natürlich auch, sag ich mal, man will es schwer vergleichen. Also Fußball ist immer mehr als einen Ball hinterherrennen und aufs Tor schießen, aber hat die deutsche Mannschaft das Potenzial, den taktisch anspruchsvollsten Fußball in Europa zu spielen?
Ja, also von den Spielertypen her auf jeden Fall. Also wenn du dir anguckst, was für spielstarke Spieler wir da haben, wir haben Wirtz und Musiala als zwei der spannendsten Talente, die der Weltfußball aktuell zu bieten hat. Also wir haben da schon so sehr viel Potenzial. Ich habe es ja schon gesagt, ich würde mir manchmal mehr Intensität wünschen, aber das ist gar nicht möglich, glaube ich, jetzt habe ich den Faden verloren, entschuldige. Es ist nur schwer denkbar, dass du halt die Intensität hochschraubst, ohne was anderes zu verlieren bei dieser Mannschaft. Und ich glaube, was man nicht machen darf, ist eine Mannschaft immer nur über das zu definieren, was sie nicht kann, sondern man muss schon gucken, was sie kann. Und um deine Frage dann abschließend zu beantworten, ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr taktisch spannende Mannschaft werden kann. Taktisch spannendste ist immer natürlich relativ.
Aber das ist natürlich auch so ein Aspekt, auf den man ja stolz sein kann, als Fan auch, dass du wirklich ja wir das sehen können, was in dieser Mannschaft steckt, wo dieser Zauber jetzt auf einmal herkommt. Also du kannst dieses Spiel auch gewinnen und es wird eben nicht diese Euphorie entfacht, die es jetzt, glaube ich, sicherlich gibt. Das kann ja wirklich ein Privileg werden mit einem Wirtz und Musiala, die noch Minimum 10 Jahre solche Leistungen abliefern könnten, dass du das einfach weiter förderst, aufbaust und auch, wir reden von Jugendarbeit, die natürlich auch immer gebraucht wird, dass du das eben als Leitlinien setzt, wie sich der deutsche Fußball über ein Minimum eine Generation lang prägen kann.
Ja, na klar, also grundsätzlich ist das ja auch ein Team, das noch eine Zukunft hat. Na klar, mit einem Groß vielleicht nicht, deswegen hast du ja Groß, glaube ich, nochmal reingeholt, dass du dieses Turnier halt abschließen kannst. Wäre halt sehr viel einfacher, wenn es keine Heim-EM wäre, sondern das wäre halt irgendeine EM, wo du sagen kannst, okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen und dann schauen wir in 2 Jahren, dass wir eine gute Weltmeisterschaft spielen, dann gucken wir dann wieder weiter, dass wir da was aufbauen. Aber das kannst du ja aktuell kaum sagen, auch weil natürlich diese Nation so sehr dürstet nach einem Erfolg, nach diesen letzten sehr, sehr mauen Jahren. Und da ist schon zum Beispiel dieser Weg, Groß zurückzuholen, aber gleichzeitig auch Wirtz und Musiala einzubauen. Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr guter Mittelweg, aber auch der Weg, um das meiste aus der Mannschaft rauszuholen.
Und die Mannschaft, das dürfen wir nicht vergessen, sind nicht nur die 11 Spieler, die in der Startelf stehen. Lass uns kurz noch über ein paar Joker sprechen. Glaube ich, alle haben Spielzeit verdient, die da jetzt dabei waren. Manche haben sie besser genutzt noch als andere. Gerade Füllkrug dann beim Spiel gegen die Niederlande, wo du dir früh den Rückstand fängst. Dann Mittelstädt mit einem wunderbaren Tor. Und dann ist es Füllkrug am Ende nach einer Ecke, ja, der den so ein bisschen reinschummelt, war wohl dann genug hinter der Linie. Aber genau diese Spielertypen unter Füllkrug, wenn du die dann nochmal für 20, 25 Minuten in dieses System integriert bekommst und die dann natürlich nochmal Torgefahr gerade pur ausstrahlen können, das ist natürlich dann umso wertvoller. Und das ist nicht so, dass sie starten müssen, um eben den bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Nee, gar nicht. Also das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht gewesen, dass du eben auch innerhalb der Spieler dann Steigerung gesehen hast. Also dass in beiden Spielen dann deutlich in der Schlussphase nochmal eine Steigerung kam, mit der man sich auch diesen Sieg dann am Ende verdient hat. Waren ja doch beides dann über Phasen sehr enge Spiele, wo auch der Gegner Chance hatte. Das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Aber du konntest immer noch wieder zurückkommen, weil, wie du gesagt hast, auch von der Bank Impulse kamen, weil du das Gefühl hattest, gerade gegen die Niederlande, irgendwann haben die drei einen Dreifachwechsel gemacht und dann war die Luft da raus, weil du da schon einen deutlichen Qualitätsunterschied gemerkt hast. Und das war bei Deutschland gar nicht der Fall.
Ich muss es kurz fragen, vielleicht um auch kurz aufzulockern. 1-1 hast du sicher verfolgt. Wie sehr bist du der Musikfan und hast dich gefreut, dass mit dem Major Tom also, vielleicht noch ein bisschen mehr Stimmung reinkommt? Ist für unser Thema eigentlich relativ irrelevant, aber fürs große Ganze einfach so ein Symbol dafür, wie die Stimmung sein kann?
Ja, ich glaube auch, es war ganz gut, dass der DFB da so schnell reagiert hat auf diese ganze Geschichte. Auch dann sehr schnell gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, ohne da großartig noch einen Stab an Beratern und schieß mich tot da einzubeziehen, sondern einfach so, die Leute wollen das, dann machen wir das jetzt auch. Ich glaube, da passiert jetzt gerade sehr viel Positives auch, dass man da versucht, zumindest eine andere Außendarstellung wahrzunehmen. Der hat sich das eingereiht mit dem Major Tom.
Und es wäre ja so viel schöner, wenn natürlich die Themen nicht ganz so schwer auf den Schultern liegen wie die Farbe der Binde oder die WM in Katar, sondern wir jetzt eben über Trikots und Torhymnen reden können. Das macht es, glaube ich, auch sehr viel leichter für die Mannschaft. Und da haben wir jetzt die beiden Spiele eben im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Und Julian Nagelsmann, das war jetzt sein viertes Länderspiel als Nationaltrainer, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Hast du das so erwarten können, wie sehr er seine Handschrift mit reinbringt und wie sehr er, glaube ich, auch selbst diesen Schritt gemacht hat für sich und die Zeit, muss man, glaube ich, auch so sagen, seit dem letzten Länderspielen extrem gut genutzt hat?
Ich muss dich, glaube ich, verbessern. Das war, glaube ich, sein sechstes. War ja Amerika-Reise, dann Österreich und
Türkei.
Und jetzt halt die beiden.
Du hast recht, genau.
Aber trotzdem, es war interessant, wie viele Schlüsse er auch aus diesem Österreich- und Türkei-Debakel gezogen hat, wo man ja wirklich sagen musste, da drohte schon wieder diese Euphorie zu komplett im Keim erstickt zu werden, nach den guten Spielen auf der Amerika-Reise. Aber ich glaube, der hatte da jetzt nochmal ein halbes Jahr Zeit auch, um da seinen Ideen im Hintergrund zu fallen, um auch mit den Spielern zu reden, um da nochmal auch sich selbst klar werden zu lassen, was es bedeutet, Nationaltrainer zu sein, weil das ist was anderes als Mannschaftstrainer. Das ist was anderes als wirklich jeden Tag, 5 Tage die Woche Trainingseinheiten zu entwerfen und dann da in diesen Trainingseinheiten an deinen Ideen arbeiten zu können. Das geht als Nationaltrainer nicht. Du hast eigentlich praktisch keine Trainingseinheiten. Und dementsprechend fand ich das sehr, sehr gut, was er da für Schlüsse gezogen hat, auch aus den negativen Erlebnissen und auch sich jetzt das erste Mal, finde ich, so richtig auch als Nationaltrainer präsentiert hat, der halt eine Nationalmannschaft trainiert, der auch über die Tragweite dieses Ganzen sich bewusst zu sein scheint. Da hat sehr, sehr vieles gepasst, fand ich.
Auch, ich denke mal, die Kommunikation kann man da rausstellen. Er hält sein Wort, was es angeht, und bringt, glaube ich, so wie man das kann, die Idee und diese Initiative, die man gerade verspürt, auch mit seinen Worten ganz gut rüber. Und wie groß meinst du denn, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Startelf, die wir jetzt zweimal gesehen haben, auch im ersten Gruppenspiel dann so auf dem Rasen stehen wird?
Da bin ich sehr gespannt. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, wenn es jetzt keine Verletzungen mehr gibt oder sonstige Geschichten, für relativ hoch. Innenverteidigung scheint gefunden. Maxi Mittelstädt, wenn da jetzt nichts passiert, hat auf links gut performt. Auf Kimmich rechts sowieso gesetzt. Groß, Andrich auch gesetzt. Ich bin sehr gespannt, ob man dann vielleicht, wenn man dann gegen Schottland merkt, okay, vielleicht noch ein anderer taktischer Akzent. 5-4-1, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist nochmal sehr, sehr schwierig, da durchzukommen. Vielleicht dann vorne ein bisschen was verändert, einen Füllkrug vielleicht dann früher reinbringt oder halt auch auf dem Außen Dribbler reinbringt. Also dass vielleicht dann ein Sané spielt, einen Führig spielt. Das sind dann, glaube ich, noch so kleine Anpassungen an den jeweiligen Gegner. Aber grundsätzlich, der Kern der Mannschaft steht, würde ich behaupten.
Wir arbeiten ja eigentlich ungern mit dem Konjunktiv, weil dann kann man sie so richtig beantworten, aber irgendwie hatte das vielleicht was Gutes, dass Sané gesperrt wurde, weil du dann keine Ausrede hattest, das genauso zu probieren, wie es jetzt war. Weil wenn er nicht gesperrt wäre, müsstest du ihn natürlich irgendwie ein bisschen unterbringen. Aber vielleicht war das jetzt genau dieser Türöffner.
Ja, vielleicht. Also auch gerade, dass du jetzt quasi Gündogan einbauen konntest, dass du vorne Wirtz und Musiala einbauen konntest, das war, glaube ich, schon ganz nützlich. Trotzdem hätte ich auch ganz gerne gesehen, wie es aussieht, wenn du dann mit Führig und Sané mal auf beiden Flügeln wirklich 1-gegen-1 Spieler mit hoher, hoher Klasse hast. Das hättest du dann auch innerhalb des Spiels machen können und umstellen können. Also ich glaube, das wäre schon ganz nett gewesen. Und ich fand es aber auch sehr gut, dass sie ihn dann dazugeholt haben noch jetzt am Dienstag und gesagt haben, hey, du bist Teil der Mannschaft, auch wenn du jetzt gesperrt fehlst. Und auch noch mal ganz klar zu zeigen, er wird wahrscheinlich mitfahren zur EM, im Gegensatz zu manchen anderen Kandidaten.
Meinst du denn, da gibt es vielleicht auch eine Überraschung, wer rausrutschen könnte, vielleicht aber noch rein, packt es einen Pavlovic dann am Ende doch?
Ja, Pavlovic wäre auch eigentlich dabei gewesen jetzt dieses Mal. Ja. Und Pavlovic ist auch noch, glaube ich, der einzige Spieler in Deutschland, der mit einer ganz viel Qualitätsverlust, weil einfach die Qualität von dem anderen Spieler so groß ist. Aber er ist der Spieler, der Toni Kroos noch ersetzen könnte, wenn mal was passiert, wenn mal irgendwas im Spiel auch ist, dass ein Toni Kroos keine 120 Minuten zum Beispiel machen kann in einem wichtigen Achtel-, Viertel- oder Halbfinale. Dementsprechend glaube ich mir schon vorstellen, dass Pavlovic noch reinrutscht. Bei Serge Gnabry zum Beispiel ist die Frage, wie kommt der wieder in Tritt und auch wie Nagelsmann dann zu ihm dann steht. Da ist noch ein Spieler, wo noch Fragezeichen sind, weil der ist ja einfach gehandicapt gewesen lange Zeit durch die Verletzung. Ich glaube nicht, dass die Dortmunder noch reinrutschen, ehrlich gesagt. Dafür waren die Aussagen auch zu eindeutig, gerade gegenüber auch Mats Hummels. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und Leon Goretzka ist, glaube ich, noch so ein Name. Wenn der jetzt nochmal seine Form steigert und nochmal zeigt, was so geht, dann könnte der vielleicht noch einen Platz da irgendwo, wenn man da noch hin und her schiebt, vielleicht von der Maximilian Bayer oder sowas, könnte er da noch einen Platz sich krallen.
Chancen gibt es auf jeden Fall nochmal, sich zu zeigen. Es stehen noch die letzten Testspiele an gegen die Ukraine und Griechenland. Wahrscheinlich jetzt vom Kaliber eher dann Richtung Ungarn oder Schottland gesehen. Das nochmal gute Gegner zum Testen. Wie viel könnte das dann aber vielleicht auch das Bild trügen dann vor der EM?
Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Spiele, weil wir jetzt sehr positiv geredet haben und ich auch hinter den positiven Worten stehe. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, seit Hansi Flick die Nationalmannschaft übernommen hat, haben wir kein einziges Spiel gegen eine Top-Nation verloren. Wir haben nicht gegen England verloren, wir haben nicht gegen Italien verloren, wir haben nicht gegen Spanien verloren, gegen Frankreich, gegen Niederlande. Wir haben ein Spiel gegen Belgien mal verloren, das war noch die höchste Nation. Wir hatten immer Probleme, wenn individuell gute, aber nicht überragende, aber dafür aufopferungsvoll und intensiv auftretende Gegner gegen uns gespielt haben. Wenn so ein Japan uns richtig geärgert hat im Mittelfeld, wenn so eine Österreicher am Pressing wirklich nicht nachgelassen haben, diese intensiven Spiele, wo der Gegner super konterstark war und super eklig war, das waren die Spiele, die wir überhaupt nicht konnten. Und das sind auch die Spiele, die uns bei der EM erwarten. Und das sind die Spiele, die man vorher nochmal üben muss, weil das sind die Spiele, die zuletzt nicht geklappt haben. Und da ist, glaube ich, auch Griechenland ist, glaube ich, jetzt ein bisschen blöd, dass sie sich nicht qualifiziert haben, weil dadurch der Test so ein bisschen aus griechischer Sicht entwertet wird. Aber dafür hat die Ukraine sich qualifiziert. Die werden da, glaube ich, dann nochmal wirklich alles probieren, um dann nochmal zu testen, was funktioniert nicht. Also ich glaube schon, das sind zwei gute Testgegner, um nochmal auch zu üben, wie es ist, gegen defensiv, intensiv, kämpferische Teams zu spielen.
Aber Experimente erwartest du nicht von Nagelsmann-Seite?
Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass man eine Woche vor EM-Start dann in beiden Testspielen wieder die R11 komplett durchspielen lässt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann im ersten Testspiel sagt, nochmal die A11, einmal hier, zack, nochmal gucken, was sie kann und dann im zweiten Testspiel nochmal so ein paar kleinere Experimente wagt, dass man zum Beispiel einem Kroos jetzt keine 180 Minuten nochmal geben wird, so wenige Tage vor EM-Start, auch einem Gündogan bestimmt nicht, sondern dann da vielleicht nochmal ein bisschen auch Belastungsstörung macht, wie man das so schön sagt.
Jetzt haben wir natürlich die Länderspielpause hinter uns und sind noch einige Wochen, bis es dann wirklich heiß wird rund vor der EM. Und für Spieler wie einen Mittelstädt, für einen Würz und so, da warten jetzt noch richtig harte Wochen, teilweise dann eben auch Doppelbelastung. Gibt es da die Gefahr, die man sehen könnte, dass du sagst, ey, im Sommer sind die eigentlich schon so durch, die können dann kaum noch ihr Maximum halten? Oder könnte das nochmal so einen zusätzlichen Push geben, auch wenn die bis dahin noch knapp 20 Spiele machen?
Ja, also was für Nagelsmann natürlich das Best-Case-Szenario wäre, wenn jetzt Leverkusen relativ schnell diesen Titel da in der Bundesliga klar macht und aus der Europa League rausfliegt. Das wäre, glaube ich, für ihn der Best-Case, weil du dann nochmal ein bisschen auch die Topspieler schonen kannst. Ich glaube, Leverkusen ist da die größte Gefahr, weil die halt wirklich so sau viel gespielt haben. Und gerade in Wirtz hat sau, sau viel gespielt. Bayern ist auch noch so eine leichte Gefahr. Auch Musiala wirkte ja im Winter stark überspielt, aber ist jetzt wieder in Form zum Glück. Der könnte das vielleicht noch halten. Ich glaube, da droht die Gefahr. Stuttgart würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil die haben keine Doppelbelastung. Klar, spielen eine großartige Saison, aber einmal die Woche spielen, das kriegen sie, glaube ich, noch hin. Und für die ist das so ein emotionales Highlight. Die werden sich nicht in der Müdigkeit ausnocken lassen. Aber ja, du hast natürlich recht. Und natürlich auch Verletzungen. Also jedes Spiel, jede fehlende wie ein Tag für Regeneration erhöht das Risiko, sich zu verletzen. Und wenn dann jetzt ein Wirt da vorne ausfällt, musst du schon wieder sehr viel umbauen.
Könnte man irgendwie so das Gefühl haben, wenn die EM in 2 Wochen losgehen würde, das wäre perfekt. Gerade so ist man an einem echt guten Punkt, vielleicht auch wenn man andere Nationen anschaut, es sind fast alle fit, alle gut dabei. Also ein bisschen ärgerlich, dass es halt noch so 2-3 Monate sind?
Ja. Also ganz klar, also ich könnte jetzt morgen loslegen. Ich bin jetzt auch im Fieber. Diese beiden Spiele haben ja auch nochmal Euphorie ausgelöst. Ich habe auch das Gefühl, dass viele in Deutschland diese Euphorie wollen. Also dass wir jetzt, dass wir nach 2014 gab es dann viele nicht so schöne Jahre und es macht ja auch manchmal Spaß, auf die Nationalmannschaft zu schimpfen und zu sagen, Mensch, ich habe es immer gewusst und der Jogi Löw ist blöd und sowas. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass selbst die Meckerköpfe Lust haben, mal wieder so einen Erfolg zu feiern. Und ich glaube, diese Mannschaft kann mit zwei sehr guten Auftaktspielen auch das ganze Land anzünden. Und das wird, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor werden.
Es ist irgendwie so ein bisschen Sommermärchenpotenzial drin. Und die Mannschaft verspürt das auch so ein bisschen selbst. Die Stimmung soll sehr gut sein. Also wir wollen noch nicht zu weit vorgreifen, aber was kann man sich denn ausmalen in seinen kühnsten Träumen, die wir jetzt noch ein paar Wochen haben bis zur EM? Kann man das so erhalten und wie weit könnte es denn gehen?
Ja, das ist natürlich immer eine schwere Frage, weil gerade mit diesem 24er-Format und den Gruppendritten weißt du nie genau, wer kommt dann wann gelost. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Mannschaft auch weit vorstoßen kann. Ich kann nur hoffen, dass sie halt Schottland, Ungarn gut meistern. Das sind wirklich keine leichten Gegner und das sind wirklich nicht die Gegner, die man sich dieser Mannschaft wünscht. Und dann kommt es auch darauf an, auf wen du triffst. Also so ein sehr pragmatisch, gut eingestelltes England würde ich dieser Mannschaft überhaupt nicht wünschen. Das wäre, glaube ich, so der schlechteste Fall. So Gegner wie Spanien oder jetzt auch Frankreich wäre, glaube ich, sehr, sehr gut für die Mannschaft. Ich glaube, das könnte sie sehr, sehr gut knacken und auch bespielen. Aber dann kommt es halt auf die Auslosung an. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft grundsätzlich das Potenzial hat, weit vorzustoßen. Vielleicht nicht den Titel zu holen, aber doch weit vorzustoßen.
Es ist also noch nicht alles Schwarz-Rot-Gold, was glänzt. Aber wir sind schon ziemlich nah rangekommen, gerade wenn wir uns anschauen, wo wir noch vor einem halben Jahr gestanden haben, rund um die deutsche Nationalmannschaft. Tobias, es war mir eine Riesenfreude, hier die knapp zwei Wochen auseinanderzunehmen. Und wir haben gesagt, wir könnten eigentlich schon loslegen. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Die Testspiele und alles zur EM haben wir dann natürlich auch im Programm. Und Euphorie ist da, würde ich sagen. Wir freuen uns sicherlich. Vorfreude steigt mit jeder Woche.
Wir freuen uns total. Ich danke für die Einladung und ich freue mich auch auf die EM.
Ja, und falls ihr dann noch Anregungen habt oder Ideen, wie man das deutsche Spiel noch besser machen könnt, schickt eine Brieftaube an Julian oder an uns. Wir freuen uns auf die nächsten Highlights. Bleibt gespannt, wir sind es auch. Und damit danke dir, Tobias, und bis dahin.
For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded, who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.